Mit der Aufnahme gestern auf dem Dach des Hotels habe ich mal die morgendliche Podcastaufnahme abgewöhnt. Hab im zwar sonnigen, aber im windigen New York mich gestern ordentlich verkühlt. Ja, jetzt sitze ich doch drinnen.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Was ich heute mir angeschaut habe, und es passt sehr, sehr gut zur gestrigen Aufnahme, ist die Story oder ist das, was gestern im Nasdaq und im Standard & Poor's passiert ist. Im Nasdaq sind überwiegend die Technologieunternehmen, sehr, sehr viele kleine, sehr viele Unternehmen, die über Kredite finanziert sind. Und bei kreditfinanzierten Unternehmen redet natürlich der Kapitalmarkt viel, viel stärker mit und erwartet, dass das Management, dass die Unternehmen auf die, nennen wir es mal, Empfehlungen auch reagieren. Im Standard & Poor's Index, da sind eher die großen Value-Unternehmen, die sind nicht so stark börsefinanziert. Und dort wird zwar natürlich auch, werden die Management-Entscheidungen kommentiert, aber ja, das Abstrafen des Managements ist nicht ganz so leicht von der Kapitalmarktseite. Gestern sind Nasdaq und Standard & Poor's komplett unterschiedliche Wege gegangen. Im Standard & Poor's sind die großen Value-Unternehmen, die deutlich leichter Preissteigerungen weitergeben können, weil sie haben auch die Markenmacht. Unternehmen wie McDonald's, Harley-Davidson, Caterpillar, Coca-Cola, Pepsi, die haben alle gezeigt, starke Marken, dass sie die Umsätze hochhalten können, obwohl sie Preise gesteigert haben. Das heißt, sie haben auch bekannt gegeben, dass sie Preissteigerungen hatten, aber obwohl die Preise gesteigert wurden, sind die Umsätze hoch geblieben und somit konnten sie auch ihre Margen natürlich halten. Ganz eine andere Story hat sich abgespielt im Nasdaq, und da war gestern ein Paradebeispiel fürs abgestraft werden. Meta, der Mr. Zuckerberg, hat ja vor einiger Zeit schon seine Idee bekannt gegeben, dass er Facebook sehr stark wandeln will Richtung Meta, Metaverse, deswegen auch umbenannt, investiert sehr, sehr viel, hat sehr viel Personal in diese Richtung, und der Kapitalmarkt ist von dieser Idee nicht besonders begeistert. Alleine in diesem Jahr, 2022, hat Facebook, nein, nicht 2022, sondern nur gestern, nachdem die Zahlen hier bekannt gegeben wurden, hat Facebook 70 Milliarden an Wert verloren. 70 Milliarden Dollar. Ein Viertel des Unternehmens ausradiert, das Unternehmenswert. Das Unternehmen wird in etwa mit 200 Milliarden Dollar an innerem Wert bewertet. Wenn man die aktuellen Kurse anschaut, dann ist das Unternehmen gerade knapp über seinem quasi derzeitigen inneren Wert bewertet mit 230 Milliarden. Und der Kapitalmarkt signalisiert Zuckerberg, dass die Ausgaben für Metaverse viel zu hoch sind, die Personalkosten viel zu hoch sind. Das haben wir gestern besprochen. Warum geht ein Unternehmen an die Börse und welche Verpflichtungen, welche Themen kommen dann auf die Firmen zu, wenn sie an der Börse sind? Und das sieht man hier sehr, sehr gut. Wir müssen jetzt im Moment für Zuckerberg noch nicht sammeln, nach Schätzung. Ah ja, genau. Wenn ein Unternehmen an die Börse geht, dann werden nicht alle Aktien verkauft. Wenn das Unternehmen jetzt das Management seine Arbeit gut macht und die Geschäftsideen und die Entwicklungen gut präsentiert, dann werden die Aktien, die an der Börse sind, dementsprechend im Kurs dann höher gehandelt, steigen im Kurs. Der Unternehmer behält im Normalfall auch selber Aktien und damit steigen seine Aktien auch im Wert. Die Eigentümer haben dann natürlich nicht die Möglichkeit, einfach unkontrolliert Aktien abzustoßen, zu verkaufen. Der Kapitalmarkt ist meist auch daran nicht interessiert, dass ein Unternehmer, dass ein Eigentümer komplett seine Aktienpakete verkauft und aus der Firma aussteigt, sondern der Kapitalmarkt ist schon daran interessiert, dass die Gründer, die Haupteigentümer weiterhin im Unternehmen bleiben und ein Interesse daran haben, dass die Aktie sich gut entwickelt. Warum? Sie haben selber Aktien, es gibt Aktien an der Börse und würden Sie irgendetwas machen, was den Aktien an der Börse schadet, dann schaden Sie sich selber auch. Zuckerberg hat also quasi sich in eine Schlacht begeben mit dem Kapitalmarkt und das, was wir gestern gesehen haben, war, dass der Kapitalmarkt deutlich ihm gezeigt hat, dass sie mit den Ideen nicht einverstanden sind. Ähnlich wie wir bei der britischen Geschichte gesehen haben, auch dort hat der Kapitalmarkt aber nicht über Aktien, weil es gibt keine britischen Aktien. Es gibt aber Anleihen, bei den Anleihen hat der Kapitalmarkt gezeigt, mit der Idee der britischen Regierung sind wir nicht einverstanden. Was war so fatal an den Zahlen? Naja, die Zahlen von Facebook sind zwar grundsätzlich gut, aber minus 60% Cashflow-Einbruch wird prognostiziert für 2023. Und da muss man schon sagen, das ist eine sehr schmale Gratwanderung, was hier der Zuckerberg vornimmt. Entweder ist er ein Genie oder ist er ein Wahnsinniger. Und der Kapitalmarkt meint im Moment, dass er eher ein Wahnsinniger ist. Wenn wir nur 2022 hernehmen, dann hat Zuckerberg selber persönlich in diesem Jahr 87 Milliarden an Kurswert, das ist natürlich nur auf dem Papier, weil er es ja nicht verkauft hat, aber 87 Milliarden Kursverlust erlitten mit seinen Facebook-Anteilen oder Aktien. Er hat schätzungsweise immer noch 42 Milliarden in Reserve, also sammeln müssen wir jetzt nicht gehen. Aber wenn man überlegt, die Firma hat einen inneren Wert von ungefähr 200 Milliarden. Der Zuckerberg selbst besitzt davon ungefähr 40 Milliarden. So kann man sagen, ungefähr 20% des Unternehmens gehört noch ihm. Rest ist Streubesitz, sind andere Besitzer. Und das Unternehmen ist auch nicht klein. Immerhin wird ein Gewinn prognostiziert von 30 Milliarden pro Jahr. Also ein 200 Milliarden Unternehmen produziert 30 Milliarden Gewinn per anno. Und selbst nach dem Cashflow-Rückgang wird 47 Milliarden Cashflow fürs nächste Jahr prognostiziert. Ist also keine kleine Würstelbude, aber trotzdem sieht man, dass selbst mit größeren Unternehmen, was da der Kapitalmarkt macht. Und das, was der Zuckerberg gestern gespürt hat, ist, dadurch, dass er nichts annimmt von dem, was die Wall Street ihm signalisiert, es gibt einige Aktiengesellschaften, einige Unternehmer, die meinen, ja, die von der Wall Street haben gar keine Ahnung davon, was wir wirklich machen. Naja, aber immerhin ist er an die Börse gegangen, hat Geld aufgenommen, ist mit den Aktien in die Auslage gegangen und da muss er jetzt akzeptieren, dass er dementsprechend auch zerlegt wird. Facebook kämpft sowieso damit, dass im Umfeld der ganzen Social-Media-Themen Facebook aber der Jugend sowieso nicht besonders gut ankommt. Das Geschäftsmodell nicht so dynamisch aufgebaut ist wie von anderen YouTube und anderen Modellen. Und somit könnte es so sein, dass die Entwicklungspotenziale im klassischen Sinn am oberen Ende angekommen sind. Und das macht es natürlich schwer, dass hier das Unternehmen sich weiter halten kann. Die Aktie ist abgestürzt, obwohl im letzten Jahr sehr hohe Pakete an Aktienrückkäufen auch durchgeführt wurden. Das heißt, das Unternehmen hat aus dem Cashflow eigene Aktien zurückgekauft. Unternehmen machen das aus mehreren Gründen, dass sie eigene Aktien zurückkaufen. Erstens, weil die Kurse so stark gefallen sind, dass sie selber das Gefühl haben, so günstig bekommen wir die Aktien nicht mehr und spekulieren selber damit. Die zweite Geschichte ist, dass die Unternehmen die eigenen Aktien auch zurückkaufen, weil sie das verwenden als Zahlungsmittel, wenn sie andere Unternehmen übernehmen oder in Fusionen gehen. Und wenn die Börsenkurse so weit runterkommen, dass der innere Firmenwert in der Nähe des aktuellen Kurses ist, dann ist es für viele Unternehmen, wie gesagt, interessant, dass sie hier eigene Aktien zurückkaufen. Zusätzlich wird das auch noch steuerlich begünstigt. Und im heurigen Jahr gibt es eine dementsprechende Begünstigung. Ab nächsten Jahr müssen die Unternehmen für die eigenen Aktienrückkäufe auch 1% an Steuer abführen. Das ist zwar nicht sehr viel, aber sehr viele Unternehmen versuchen deswegen in diesem Jahr noch eigene Aktien zurückzukaufen. Das ist für die Anleger deswegen interessant, weil Aktienrückkauf heißt Nachfrage. Nachfrage heißt, die Kurse werden zumindest gestützt oder gehen nach oben. Aktienrückkauf heißt auch Verknappung der vorhandenen Stückzahlen. Das ist auch wieder preisstabilisierend bzw. preistreibend. Das heißt, ein Anleger sollte auch darauf schauen, welche Unternehmen kaufen die eigenen Aktien dementsprechend zurück. Was wir gestern zusätzlich gehört haben, ist, dass im Technologiebereich die Unternehmen abkühlen und von hier aus gesehen könnte der Arbeitsmarkt im nächsten Jahr tatsächlich schwächer werden. Ich habe gestern ein paar Zahlen in die Hand bekommen und es ist im Hintergrund passiert, aber trotzdem gigantisch, wie viele Jobs die Tech-Unternehmen, die Giganten geschaffen haben. Allein wenn wir die FANG-Aktien hernehmen, FANG war die von Goldman Sachs geschaffen, eine eigene quasi Aktienkategorie. Das waren die Anfangsbuchstaben der 5 größten Tech-Unternehmen: Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, glaube ich. Apple war noch dabei. Wenn wir die Zahlen der Mitarbeiter von Microsoft anschauen, 2019, damals gab es 140.000 Mitarbeiter, aktuell 220.000. Meta, also Facebook, hatte 2019 45.000 Mitarbeiter, aktuell 83.000. Das ist zum Beispiel eine Zahl, die sehr stark vom Kapitalmarkt kritisiert wird. Wenn die Kurse, wenn die Ergebnisse sich nicht gut entwickeln, dann soll Zuckerberg hier Personal entlassen. Google hatte 2019 119.000 Mitarbeiter und hat jetzt aktuell ungefähr 190.000. Amazon ähnlich, die schießen sowieso alles ab, der Jeff Bezos, mit 800.000 2019 und jetzt 1,5 Millionen. Das heißt, wenn wir diese Zahlen hernehmen, dann können wir nächstes Jahr davon ausgehen, dass hier allein in diesem Bereich A nicht mehr so stark aufgenommen wird, nicht mehr so viele neue Jobs geschaffen werden und auf der anderen Seite sie beginnen werden abzubauen. Grundsätzlich würde da genau das passieren, was die amerikanische Notenbank haben will, nämlich eine Abkühlung des Arbeitsmarktes. Hoffnung kommt zusätzlich auch noch auf der Inflationsseite, weil hier die prognostizierten Kernraten und alle Werte, die jetzt neu erscheinen, Größenordnung technisch ungefähr bei 4,5% liegen. Und das ist schon deutlich besser als das, was die letzten Zahlen waren und was die amerikanische Notenbank, der Jay Powell, unbedingt haben möchte. Es gibt mittlerweile auch Stimmen, die laut werden, dass am 8. November, das sind ja bald hier in Amerika die nächsten Wahlen, und dass bei diesen Wahlen beide Häuser nicht an die Demokraten, sondern an die Republikaner gehen könnten. Und das würde sich jetzt kurzfristig auf den Kapitalmarkt nicht auswirken, aber 2023 könnte das interessant sein, wenn es wieder um die Verschuldung geht in Amerika. Die Republikaner halten deutlich stärker die Ausgaben unter Kontrolle als die Demokraten. Und das ist auch wiederum gut für die Inflation. Somit freut sich eigentlich die Wall Street, dass hier die Ausgaben zurückgeschraubt werden. Ja, was haben wir noch? Wenn wir aktuell uns anschauen, wie die Inflationsdaten sich entwickeln, dann sieht man immer stärker, dass im nächsten Jahr wahrscheinlich die Inflation ein deutlich geringeres Problem sein wird, zumindest außerhalb von Europa. Europa hat leider, so sind die Aussichten derzeit für 2023 inflationsseitig auch schlechte Karten. Und das ist deswegen wichtig, weil man stellt natürlich jetzt die Frage, was ist die nächste Entwicklungsstufe? Woher kann die nächste Aufwärtsbewegung im Markt kommen? Die England-Turbulenzen, die jetzt im Oktober sehr dominant waren, die sind erledigt, die ist vorbei. Die Angst, dass dort etwas passiert, ist gelöst. Die Gaspreise sind gefallen. Die werden nicht ins Bodenlose fallen. Die werden jetzt einen Boden bilden und sich hier stabilisieren. Das heißt, die Aussicht, dass daraus was Neues Positives kommt, weil die Preise weiter fallen, ist eher vernachlässigbar. Die Berichtssaison, die ist jetzt gelaufen und es war tatsächlich so, wie es erwartet wurde, dass die Zahlen deutlich besser waren als befürchtet. Und somit ist die Krise, dass wir schon eine Rezession haben, jetzt mal vertagt. Im Jänner könnte das wieder auftauchen. Die Renditen der 10-jährigen Anleihen sind zurückgelaufen. Das ist immer wieder wichtig, wenn die Aktien und Anleihen auseinanderlaufen, ist immer die Frage, was passiert? Korrigieren die Aktien zurück oder korrigieren die Anleihen? Jetzt haben kurzfristig die Anleihen zurückkorrigiert. Und die Anleihenrenditen sind von 4,25% bei den 10-Jährigen gefallen auf 3,9. Sehr weit, noch weiter runter können die derzeit nicht fallen. Das ist gut, dieser Rückgang, weil damit die Anleihenportfolios der Anleger jetzt auch kurzfristig besser ausschauen. Aber es ist immer noch so, dass bis am Jahresende hier noch Potenzial gegeben ist. Und man darf auch überlegen, ob jetzt am 2. November möglicherweise der Jay Powell verkünden wird, dass jetzt zwar ähnlich wie gestern die EZB die Zinsen mit 0,75% steigert, aber dann einmal auf eine flachere Steigerung einschwenkt. Das haben wir die Woche schon ein paar Mal besprochen. Die australische Zentralbank hat weniger gehoben, die kanadische hat weniger gehoben und da wird jetzt mittlerweile auch vom Kapitalmarkt hier erwartet, dass da nicht so eine starke Steigerung kommt. Warum lohnt es sich, auf das nächste Jahr zu schauen? Naja, wenn im ersten Quartal die Ergebnisse des vierten Quartals kommen und die würden nicht so gut sein, dann wäre das eher eine Belastung für den Kapitalmarkt nach unten. Wenn aber gleichzeitig im ersten Quartal die Inflationsdaten in eine Richtung zeigen, die die amerikanische Notenbank sehen will, dann ist das wiederum positiv für die Märkte und könnte die Preise stabilisieren. Ich habe hier ein paar Gründe ausgesucht, warum die Inflation 23 das kleinste Problem sein dürfte. Vor allem global und in Amerika. In Europa haben wir leider die höchsten Werte seit 1949 und so viel strukturell bedingt, dass wir hier nicht so schnell rauskommen. Aber ein Grund, warum die Inflation zurücklaufen wird, sind die Erzeugerpreise, die fallen. Die Notenbanken werden die Zinsen nicht mehr so stark erhöhen, aber die Geldmenge weiter oben halten, die Geldmenge weiter unten halten. Hier kretscht die Politik in vielen Ländern dazwischen, was einerseits negativ ist, weil sie natürlich die Wirkung der Notenbanken abschwächen. Auf der anderen Seite ist es gut, weil damit der Konsum nicht komplett einbricht. Italien verteilt Geschenke, Deutschland, England. Das heißt, da sehen wir, dass der Konsum schon weiter stabilisiert wird. Die Rohstoffpreise fallen sehr, sehr stark. Energiepreise fallen, allen voran Gas. Die Frachtkosten fallen fast ins Bodenlose. Angebotsknappheit löst sich auf, selbst bei den Chips gibt es jetzt schon Überproduktionen. Die Basiseffekte beginnen nächstes Jahr zu wirken, das heißt alles, was letztes Jahr sehr hoch war und jetzt nicht mehr so stark steigt, hat einen quasi Basiseffekt, der positiv sich auswirkt. Der starke US-Dollar ist weiterhin deflationär für Amerika, nicht inflationär. Was haben wir noch? Die Märkte, die Kapitalanlagemärkte richten sich darauf ein, dass die Inflation 23, 24 wieder auf eine Größenordnung von ungefähr 3% herum sich einpendeln dürfte. Und nicht zuletzt die Psychologie. Es ist im Markt nicht sehr viel Pessimismus im Zusammenhang mit Konsum. Die Leute kaufen nicht wie wild, weil sie glauben, die Inflation steigt, sondern sie warten ab, weil sie wissen, dass die Preise eher fallen werden. Und das sind also alles Faktoren, die eher darauf hindeuten, dass wir im nächsten Jahr die Inflation nicht mehr als Hauptproblematik im Vordergrund haben werden. Im Anlagesegment, das darf ich nie vergessen, wir sprechen hier immer von der Anlageseite und somit zerlegen wir die Frage, was kann ein Anleger mit seinem Kapital aus Europa in der großen Welt machen. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich heute auch wieder. Freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wahrscheinlich am 2. November in der Früh, jetzt nach dem langen Wochenende. Liebe Grüße und freue mich beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.